Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört die letzte Folge der zweiten Staffel von Reden ist Geld. Und ich spreche heute mit Sebastian Knauer, Pianist, seit er 5 Jahre alt ist und geboren in eine namenhafte Familie. Aber zu der kommen wir gleich. Jetzt erstmal zu dir. Hallo, servus, grüß dich, Sebastian.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Wie jeden Gast darf ich auch dich bitten, mir jetzt in dem Fall per Ferne deinen Geldbeutel zu zeigen oder Portemonnaie, wie du es schon sagtest.
Ja, sehr gern.
Typisch klassisch, schwarz, männlich, klein.
Genau, ohne Kleingeldfach.
Wo hast du das immer in der Hose und dann beult das dann so aus?
Ja, das habe ich in der Hosentasche und ich habe mir angewöhnt, und das ist eigentlich ganz spannend, dass ich alles an Kleingeld, was ich irgendwie in der Tasche habe, gar nicht wieder mitnehme zur nächsten Geldausgabe, sondern in einen Topf tue und einmal im Jahr den sozusagen auslöse und da kommen lustige Summen zusammen.
Was denn so zum Beispiel für eine Summe circa Bereiche?
Also ich habe im letzten Jahr fast 1.000 Euro Kleingeld gesammelt. Wahnsinn. Allen Centstücken und 1-2-Euro-Stücken. Weil es eben doch so ist, dass man dann immer denkt, so, ach ja, jetzt nehme ich die Centstücke mit wieder zum Bezahlen und gebe es genau hin. Nein, mache ich nicht. Zahle eh viel mit Karte, weil ich viel unterwegs bin. Aber das fand ich sehr erfreulich.
Und jede Bank findet es natürlich überhaupt nicht erfreulich, wenn du da mit deinem Eimer kommst, oder?
Nein, tatsächlich. Also ich musste dann zur Deutschen Bundesbank gehen. Die machen das, die nehmen Kleingeld an und wiegen es auch. Und dann war es natürlich über dem Gewicht, was ich nicht wusste, was man beim einmaligen Besuch überhaupt maximal da mitnehmen darf. Und dann gab es erstmal eine Ermahnung. Also jetzt machen wir eine Ausnahme und Sie dürfen das Geld auf jeden Fall umtauschen. Aber beim nächsten Mal passen Sie auf, dass Sie nicht wieder mit so viel Gewicht ankommen. Ich sage, ja, natürlich. Vielen Dank für den Hinweis.
Und ein Jahr später standest du wieder vor der Tür. Ach, das hatte ich ganz vergessen.
Dies Jahr noch nicht. Das ist ja noch nicht zu Ende. Und hinsichtlich unserer Zeiten wird es wahrscheinlich sowieso sehr viel weniger sein, leider.
Das befürchte ich auch. Aber was ich gar nicht sehe, ist ganz interessant, keine Clubkarten oder sowas, Memberships, irgendwas in der Art.
Ach so, Moment, doch, da habe ich auch was anzubieten. Und zwar
die Dauerkarte.
Vom HTRC, das ist der Havestehuder Tennis und Hockey Club in Hamburg. Da bin ich Mitglied, und dadurch, dass ich selber mal Hockey gespielt habe und meine Kinder auch, zumindest das eine Kind ist noch in diesem Verein, und ich da auch ein bisschen als Unterstützer mitarbeite und helfe, dass da, weil das ja alles ein Amateursport ist und keine Profigelder fließen, bekommen die Unterstützer eine sogenannte Saisondauerkarte und dürfen die Bundesligaspiele damit besuchen. Auch diese finden natürlich im Moment nicht statt. Ja, das ist es dann eigentlich an Clubkarten.
Karten verraten ja schon einiges und werfen auch viele Fragen auf, aber bevor ich die stelle, jetzt erst einmal Sebastian Knauer in einer Minute.
Sebastian Knauer ist in Hamburg geboren und alle weiteren Ortsangaben können eigentlich auch weggelassen werden. Es ist nämlich immer Hamburg. Und das nicht zufällig. Die Familie Knauer ist nämlich eine alte Hamburger Kaufmannsfamilie. Den Vorfahren zu Ehren gibt es sogar eine Straße und ein Denkmal. Das hat Sebastian Knauer noch nicht geschafft, aber er arbeitet dran. Und zwar als klassischer Pianist. Und tatsächlich arbeitet er schon sein ganzes Leben. Als er 4 Jahre alt ist, beschließt er nämlich, Pianist zu werden. Und mit 5 Jahren fängt er dann auch damit an. Und es läuft gut. Er bekommt verschiedene Förderpreise, legt einen hervorragenden Karrierestart hin, spielt auch mal im Hotel Adlon für den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Er verdient gut mit Auftritten und CDs und beginnt, selbst Klassikkonzerte und auch Festivals zu organisieren. Er macht einem Hamburger Kaufmann alle Ehre und knüpft Kontakte in die Hamburger High Society. Man hilft sich. Und Hilfe ist zurzeit natürlich wichtiger denn je.
Sebastian, Corona, ja, müssen wir kurz drüber reden, auch selbst wenn ich versuche, es selber als Künstlerin oft zu verdrängen. Weißt du schon, wann du dein erstes Konzert wieder spielen kannst?
Also ich muss gestehen, ich hatte das Glück, in der Zwischenzeit ein bisschen arbeiten zu dürfen, allerdings natürlich nicht im normalen Sinne, wie ich es kenne. Ich habe für Fernsehproduktionen, für Arte, für Deutsche Welle und auch für den Bayerischen Rundfunk Live-Konzerte spielen können, die dann gestreamt wurden, beziehungsweise auch im Fernsehen übertragen wurden. Da war Publikum natürlich Mangelware. Also ich habe überwiegend vor leeren Sälen gespielt oder in leeren Sälen. Wir hatten nur in Bonn, zu Ehren von Herrn Beethoven natürlich in diesem Jahr, hatten wir, ich glaube, 21 Personen im Saal verteilt mit gefühlt 8 Meter Abstand jeweils. Aber die haben geklatscht und ich muss sagen, da hatte ich eine kleine Träne im Auge, weil das war wirklich berührend, wenn man, das war jetzt Anfang Juni, wenn man dann praktisch 3 Monate, die man völlig in Anführungsstrichen arbeitslos ist und nicht mehr auftreten durfte, zum ersten Mal wieder ein bisschen Applaus bekommt. Das war schon, muss ich sagen, berührend und ja, das war in der Zwischenzeit. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Wir kriegen natürlich auch immer nur die Auskunft, Großveranstaltung bis Ende Oktober verboten. Kleinere Veranstaltungen muss man schauen. Vielleicht im August, wenn ich Glück habe. Ich habe eine Einladung in die Ukraine. Der möchte das eigentlich unbedingt stattfinden lassen. Aber ob ich dahin kann und einreisen darf, keine Ahnung. Es ist schon ein bisschen zum Verzweifeln, gebe ich zu.
Jetzt hat das ja den finanziellen Aspekt, aber natürlich auch das Reisen. Fehlt dir auch das Wegsein? Wie viele Tage bist du denn sonst im Jahr weg?
Bis zu 200 Tage reise ich und das wurde ich natürlich jetzt auch so im Freundeskreis viel gefragt. Na, wie ist es? Geht ihr euch schon auf den Zeiger zu Hause? Aber ganz im Gegenteil, das muss ich sagen, ist ein positiver Aspekt, dass ich sehr viel Zeit mit der Familie verbringe jetzt, die ich sonst nicht so habe. Aber ich gebe zu, es fehlt mir auch das Reisen natürlich. Also es ist meine Welt, von A nach B, nach C, nach D zu fahren, zu fliegen. Und ja, das ist alles auf Null. Ich habe dann die kleinen Sachen, die ich jetzt hatte, sei es einmal nach Berlin oder einmal nach Bonn, da fühlte ich mich, da war ich richtig aufgeregt, ich darf reisen. Aber man hat da natürlich sofort wieder die Erfahrungen gemacht und hatte zwischen Hamburg und Bonn hatte ich, glaube ich, fast 3 Stunden Verspätung mit der Bahn. Also von daher habe ich auch gesagt, wenn das so weitergeht, dann bleibe ich wieder zu Hause.
Ja, hast du gerade gewusst, was du nicht vermisst hast. Das heißt ja von auch Beethoven, der arme Beethoven, was ist das für ein Beethoven-Jahr, ne? Das ist ja eine Katastrophe.
Ist es. Vor allem, wir haben jahrelang auf dieses Jahr hingefiebert in der Klassik und natürlich gab es unglaublich viele Institutionen, die sich vorbereitet haben und die große Beethoven 2020 Gesellschaft und es war jeden Tag gefühlt ein anderes Event jetzt für dieses Jahr geplant und ja, alles auf Null und nun verschiebt sich das Beethoven-Jahr so ein bisschen nach 2021. Aber auch da müssen wir natürlich schauen, was ist dann in 2021? Wen wird es noch geben? Wer darf dann wieder reisen? Und sind große Tourneen überhaupt in der Form möglich? Orchester auf die Bühne, Abstandsregeln? Keine Ahnung. Es ist im Moment so ein Nebel, der uns umgibt. Und die Aussichten sind einfach, im Moment rechne ich einfach mal mit nicht viel. Und dann freue ich mich über alles, was früher wieder beginnt. Aber nicht nur Deutschland beobachte ich, sondern das Ausland. Und wenn ich über den Teich gucke nach Amerika, also da ist es ganz besonders düster, weil auch da natürlich Institutionen, die nicht staatlich gestützt sind, wie wir es aus Deutschland teilweise kennen, die kämpfen ums Überleben und sagen teilweise, wir können im nächsten Jahr vielleicht wieder aufmachen, wenn es uns dann noch gibt. Und ja, gibt es ja auch bei uns natürlich, aber ja, keine Ahnung. Also im Moment so ein bisschen abwarten.
Hast du denn schon so viel Geld, dass du jetzt sagen kannst, okay, sollte ich jetzt immer nur noch ganz wenig spielen können, ob Corona und es wird immer weniger, dann reicht das?
Für eine gewisse Zeit komme ich klar. Das ist ja auch jetzt der Fall, denn wir haben ja das Problem und das wirst du kennen, wenn wir auftreten, haben wir ein Auftrittshonorar, haben das verhandelt und wenn abgesagt wird wegen höherer Gewalt und das ist ja im Moment das gängigste Wort, dann sind jegliche Ansprüche sind dann sozusagen weg und weder der Veranstalter kann an mich Regressforderungen stellen, er bleibt auf seinen Kosten sitzen, ich kann aber auch kein Honorar einfordern. Gut, da wird jetzt auch viel rechtlich diskutiert, ob man dann sozusagen die Rechnung gleich weiter an die Bundesregierung schickt, die das dann übernehmen mögen bitte, weil sie ja gesagt haben, wir dürfen nicht mehr auftreten. Aber das führt am Ende zu nichts. Wir haben praktisch null und ja, es gibt eine gewisse Zeit, die ich überbrücken kann. Es gibt gewisse Projekte, wo Geld jetzt im Voraus geflossen ist. Die werden dann im nächsten Jahr nachgeholt. Da habe ich Glück, dass einige Veranstalter bereit waren zu sagen, gut, Honorar gibt es dann eben jetzt zumindest einen Teil und das Konzert wird nachgeholt. Aber irgendwann ist natürlich Schluss. Also ich kann nicht sagen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Bei weitem nicht.
Und du kannst jetzt auch nicht, was man eigentlich vermuten könnte, wenn man deine Familiengeschichte ein bisschen anschaut, auf große, alte Familienkonten zurückgreifen und sagen, da kann ich noch was holen. Denn, und ich möchte es nicht glauben, aber es entspricht wohl der Wahrheit, euer Familiengeld ist verschwunden nach und nach. Also das Erbe ist gering.
Ja, was heißt das Erbe? Also es gibt einen Urknauer in Hamburg, der ist ein sehr bedeutender Kaufmann war und er war Reeder, er war Weinhändler, er war auch Stifter und Spender und nach ihm wurde eine Straße benannt, es gibt ein Denkmal für ihn und das ist eben der Familienzweig, aus dem ich stamme und aus Aufzeichnungen und Büchern weiß man, dass es ihm sehr gut ging früher und dass er auch gewissen Besitz hatte und durchaus wohlhabend war. Aber wir reden jetzt über Mitte 18. Jahrhundert und irgendwann hat sich das verlaufen und es ist nicht so wie vielleicht in manchen anderen Familien, wo Besitztümer aus der Zeit immer noch im Familienbestand sind. Aber es wurde mal geforscht von meinem eigenen Vater, von seinem Bruder, wo das eventuell geblieben ist, aber man hat es nicht rausgefunden. Das kann ein Krieg gewesen sein, eine Inflation oder was weiß ich, vielleicht Glücksspiel, eine Frau, man weiß es nicht.
Wahrscheinlich nicht nur eine bei dem Vermögen, muss man sagen. Naja. Hoffentlich nicht nur eine. Ja. Wer weiß, wo es hin ist.
Ja. Der Name bleibt und das ist eine schöne Sache, weil Hamburger zu sein aus einer uralten Familie ist einfach auch so fürs Gefühl eine schöne Geschichte.
Das war eben auch mein, wenn man den Namen hört, denkt man sofort, ui, jetzt kommt der Rolls-Royce vor die Tür gefahren und es geht alles auf. So ist es dann doch nicht, man musste noch arbeiten. Du sagst gerade Hamburger sein, ich selbst komme ja aus München, was manchmal und oft mit Hamburg so ein bisschen verglichen wird, aber ich glaube in einem Punkt schon, man sagt ganz oft, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ist das bei dir auch so in der Familie oder in deinem Umfeld?
Ja, ich glaube, es wird dem Hamburger oder vielleicht, wie du sagst, den Münchnern auch nachgesagt, dass sie es vielleicht einfach nicht wirklich so, was sie sich zur Schau stellen oder viel drüber reden, sondern dann einfach es entweder besitzen oder nicht. Ich rede eigentlich wenig über Geld. Also Geld ist für mich eine Geschichte, die natürlich notwendig ist, um die Familie zu ernähren, um die Kosten zu decken, die da sind im normalen Alltag. Aber es ist nicht so, dass ich aus Geld eine große Geschichte mache. Ich schaue halt drauf und sehe zu, dass genug in der Kasse ist, damit alles bezahlt werden kann. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Und natürlich, man kennt auch Menschen, auch gerade in einer Stadt wie Hamburg, wo Reichtum da ist. Und aber von denen weiß ich eben auch, sie reden nicht drüber. Also man weiß es von ihnen, aber es ist dann eben so. Und das hat dann auch eben seinen, entweder ist es hart erarbeitet oder es ist vielleicht auch aus Familienbesitz. Aber man redet tatsächlich nicht viel drüber. Das stimmt schon. Wir reden wir reden eigentlich eher über Fußball-Bundesliga. Oder eben nicht, wie wir jetzt wissen.
Ja, eben. Oder nah dran. Sagen. Oder, also darüber reden wir sicher nicht heute, das kann ich dir schon sagen. Heute geht es ausnahmsweise hier nicht über die Fußball-Bundesliga. Du hattest mal ein schönes Interview gegeben, da saßt du im Übersee-Club in Hamburg. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen. Also gefühlt spricht da der Oberbürgermeister von Hamburg jeden Sonntag oder ein ehemaliger. Also ist das diese sogenannte High Society im Übersee-Club?
Also der Überseeklub ist eine sehr, sehr traditionsreiche Vereinigung, wo sich Menschen aus jeglichem Bereich versammeln und Mitglied sein können, wenn sie sozusagen empfohlen oder geworben werden. Da sind Anwälte drin, da sind Ärzte drin, da sind Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Politik, wie man sieht, da ich auch Mitglied bin, auch aus der Kultur. Und es ist eigentlich eine wunderbare Vereinigung, die sich regelmäßig mit Veranstaltungen, wo wirklich bedeutende Persönlichkeiten Vorträge halten oder auch Lesungen halten, versammeln und sich austauschen. Und das habe ich damals schon gesagt. Ich bin da über einen persönlichen Kontakt mal angefragt worden. Und ich finde es halt sehr spannend, über die Wege auch Menschen näher kennenzulernen, die man vielleicht sonst nicht so rankommt und sich austauscht und sich auch gegenseitig natürlich hilft oder ergänzt. Und das ist auch bei uns, und das ist kein Geheimnis, ja wichtig, dass man Menschen kennt und auch Connections hat, die jetzt nicht nur mit reiner Musik zu tun haben. Denn Künstler, Musiker zu sein, ist eine Sache, aber man muss ja auch vielleicht gewisse Ideen manchmal mit finanzieller Unterstützung realisieren oder kann sie nur damit realisieren. Und da ich sehr, sehr viele Ideen habe, ist es manchmal ganz gut, wenn man auch Menschen kennt, die Lust haben, bei so einer Geschichte dabei zu sein.
Das heißt, du bist auch ein Teil Geschäftsmann, nicht nur in Anführungszeichen reiner kreativer Kopf und Künstler.
Nein, also ich bin auf jeden Fall Geschäftsmann, muss ich sein, denn natürlich gibt es Fälle und gab es vor allem früher, wo der Pianist oder der Geiger oder die Sängerin oder wie auch immer der Schauspieler nur sich ausschließlich um ihr eigenes Kreatives kümmern, um dann von Managements oder Beratern getragen zu werden, die sich um alles andere kümmern. Aber die Zeit ist eigentlich so ein bisschen abgelaufen. Ich weiß das noch aus meiner Kindheit, wo ich zu großen Pianisten aufgeschaut habe, die also von großen Plattenlabels getragen wurden. Und die PR drehte sich nur um diese Persönlichkeiten. Es ist ja alles sehr viel schnelllebiger geworden. Und man muss einfach schauen, wo man seine Nische findet. Und dazu gehört eben auch, dass man geschäftstüchtig ist. Und ich bin ja auch Veranstalter. Ich mache Festivals selber und alleine dafür muss ich schon geschäftstüchtig sein, weil ich dann Sponsorenakquise mache und gewisse Projekte finanzieren muss, die ich veranstalten möchte. Insofern, sage ich mal, ist beides in mir verankert. Einmal das Kreative, aber eben dann auch das ganz sachlich Geschäftige.
Was hast du für eine Nische oder was ist dein unique selling point? Kannst du das beschreiben?
Von der musikalischen Seite her gibt es eine gewisse Klangkultur, die ich seit langer Zeit pflege. Und ich denke mal, das könnte ein Selling Point sein. Und ich bin ein sehr verbindlicher Mensch. Also ich bin sehr, man weiß sozusagen, man kann sich auf mich verlassen. Und ich glaube, das ist auch in unserer Branche sehr, sehr wichtig.
Jetzt hast du ja ganz früh angefangen. Ich habe gelesen, mit 4 hast du dir gedacht, so jetzt werde ich Pianist. Jetzt frage ich mich, wie viele Pianisten hattest du mit 4 schon gehört? Also ich war da wahrscheinlich eventuell noch bei Benjamin Blümchen stehen geblieben in dem Moment. So viel Piano war da noch nicht.
Also es gab zu Hause Klaviermusik, einfach privat gespielt, mütterlicherseits. Und Musik war insofern im Haushalt da und ich wollte dieses Instrument unbedingt spielen. Und bei mir ging es nicht darum, einfach nur spielen, sondern ich gesagt, will Pianist werden. Also das Wort war schon geläufig, weil ich habe natürlich erfahren, wie es heißt, wenn man am Klavier sitzt und das professionell macht, dann wird man Pianist genannt. Und das hat mich fasziniert und das war einfach eine Aussage, die ich gemacht habe anscheinend. Und das hieß auch nicht, ich möchte und auch nicht, ich möchte bitte, sondern ich will. So, also das war einfach eine Ansage und ich habe halt Glück gehabt, dass dann die Familie gesagt hat, versuchen wir es mal und geben ihm die Möglichkeit.
Das heißt, von der Infrastruktur war erstmal alles da, das Klavier, Klavierlehrer, die finanziellen Mittel, dich da zu unterstützen, weil ich finde, das ist in der Klassik ja schon so. Also wenn du nicht Popmusik machst, da kannst du ja alles mittlerweile umsonst oder recht günstig bekommen für Produktion. Mhm. Aber um ein Instrument zu lernen, das ist ja auch sehr kostenintensiv.
Absolut. Also mal abgesehen natürlich vom Instrument selbst, braucht man Unterricht und gute Klavierlehrer sind teuer. Und ich habe nebenbei noch 3 andere Instrumente gelernt und gespielt und ich wollte immer alles gleichzeitig. Irgendwann habe ich dann schon mit 15 Jahren oder 16 Jahren knapp ein Frühstudium an der Musikhochschule begonnen, sodass da zumindest mal der Klavierunterricht als Student getragen wurde. Aber davor, dann kamen Kurse dazu, Sommercamps und so weiter. Und das sage ich euch immer wieder, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das familiär möglich war und meine Eltern mir das ermöglicht haben. Und ich weiß ganz genau, wenn die Mittel nicht da sind, dann ist es manchmal schwierig, eine solche Ausbildung überhaupt machen zu können. Und dafür gibt es dann wiederum Förderungsmöglichkeiten durch Stiftungen oder Fördervereine. Aber wenn es familiär vorhanden ist, ist das schon ein Segen.
Lustig oder interessant finde ich ja, dass du das so fokussiert mit dem Klavierspielen verfolgt hast als Junge, wo andere in der Pubertät verrücktere Dinge machen, aber trotzdem Hockey gespielt hast. Du hast vorhin schon von der Hockeykarte erzählt. Ich meine, Hockey, das ist doch unglaublich verletzungsintensiv, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Kann es sein, ja. Und ich habe natürlich auch zwischendurch gemerkt, dass es auch aktiv dann Verletzungen gibt und mal dicke Finger oder einen Schläger auf die Hand bekommen. Das war natürlich eine Gefahr, aber ich habe es geliebt. Und das war eben auch in der Jugend ein perfekter Ausgleich. Ich wollte immer ganz normal zur Schule gehen und mein Abitur machen. Ich wollte ganz normal, in Anführungsstrichen, einen Freundeskreis haben und mich auch mit Freunden oder Freundinnen treffen. Ich wollte Hockey spielen. Das war eine Riesenleidenschaft und habe das auch bis zum Ende der Jugend sehr intensiv betrieben. Ich habe jetzt gerade, und da haben wir ja Zeit im Moment, aufgeräumt in meinem Büro und habe uralte Zeitungsartikel und sonst was gefunden und fand tatsächlich einen Ausschnitt aus dem damals vorhandenen Eppendorfer Wochenblatt, wo ich abgebildet war mit meiner damaligen Hockeymannschaft, wo wir nordostdeutscher Hallenhockeymeister geworden sind. So, da habe ich nochmal Bilder gesehen, 1989. Und ja, das war so ein nostalgischer Moment. Und da fiel es mir aber auch wieder ein, Mensch, ich habe eigentlich doch relativ viel Hockey gespielt, obwohl ich schon sehr viel mit dem Klavier zugange und auch unterwegs war. Aber es war gut und ich bereue es überhaupt nicht, diesen Ausgleich gehabt zu haben.
Du hast deine Finger versichern lassen, ne? Schon nach, also nach der Hockeykarriere erst, nicht während der Hockeykarriere schon.
Ja, danach. Also ich glaube, da hätte auch keine Versicherung dann gesagt, was machen wir. Nein, also das habe ich irgendwann natürlich mal gemacht, wobei auch das gar nicht so einfach ist. Es gibt nicht viele Versicherungen, die das machen. Es gibt gewisse Versicherungen, die ja jegliches Körperteil versichern, das kennen wir ja aus der Popbranche. Da gibt es gewisse Damen, glaube ich, die, also ich glaube, Jennifer Lopez hat, glaube ich, ihren Hintern
genau,
versichern lassen. Diese Firma würde wahrscheinlich auch meine Finger mit enormen Summen versichern, aber da sind die Prämien entsprechend hoch. Aber es gibt tatsächlich auch hier bei uns Unfallversicherungen und Versicherungen, die dann aber auch jedes Fingergelenk versichern. Denn die ursprüngliche Unfallversicherung sagt, wenn man einen Finger zum Beispiel nicht mehr nutzen kann, sagen ja, Sie haben ja noch 9, dann zahlen wir ein Zehntel der Summe aus. Aber ich kann mit 9 Fingern nicht mehr Klavier spielen. Deswegen brauche ich alle 10 und deswegen ist tatsächlich jedes einzelne, es nennt man Gliedertaxe. Ich wusste auch nicht, dass es das Wort gibt, aber das habe ich. Also jedes Fingerglied ist sozusagen versichert, ja.
Ich wollte mich mal Berufsunfähigkeit versichern lassen, dass allein das ist ja schon ein Vermögen. Also ich meine, du musst ein wirkliches Vermögen da jeden Monat zahlen, ne?
Ja, es ist ja, man muss sich ja sowieso als privater Mensch und Selbstständiger, ob nun in der Musikbranche oder in einer anderen Branche, muss man sich ja sowieso anders versichern als jemand, der durch Arbeitgeber eine Rente vielleicht irgendwann mal bekommt. Das ist schon eine Herausforderung. Das war es, was ich eingangs auch meinte. Man muss halt schauen, dass man auch jetzt diesen Kostenapparat in einer Zeit, wo eben das Geld ausbleibt in der Einnahme, dass man den trotzdem weiter bedienen kann. Und da merkt man mal, dass auch so eine Situation sehr herausfordernd sein kann.
Über Kostenapparate möchte ich jetzt auch mit dir sprechen, nämlich über die Klassik an sich, die klassische Musik. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ihr könnt nicht einfach alles so leicht do-it-yourself machen. Schon allein Studioaufnahmen sind ja irrsinnig teuer. Ich meine, bis zu Orchester hoch. Das ist schon eine irrsinnige Investition, die ihr da immer tätigen müsst pro Album, oder?
Absolut. Ich habe jetzt gerade akut eine CD fertig, die eigentlich hätte schon auf dem Markt sein sollen, aber jetzt gerade natürlich auch verschoben wurde. Es wird jetzt Mitte August wird sie erscheinen. Und die habe ich schon letztes Jahr im September aufgenommen. Und sie ist sehr, sehr aufwendig produziert. Erstmal ist es ein relativ großes Orchester, was mich begleitet. Wir haben in der Schweiz aufgenommen, weil es ein Schweizer Orchester ist. Das heißt immer schon gleich mal doppelt so teuer gefühlt. Dann sehr aufwendig ein Top-Tonteam, Toningenieure, Tonmeister aus Berlin nach Zürich geholt. Aufwendig gemischt, danach nochmal in Wien. Sehr aufwendige Verpackungen gemacht und Jetzt stellen wir gerade sogar Musikvideos her, beziehungsweise haben wir schon, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden, weil wir sehr, sehr viel auf dieses Album zählen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ja, das kostet sehr viel Geld. Und Label sagen natürlich auch mit Recht, man kann jetzt nicht für eine Klassik-CD 100.000 Euro ausgeben, die dann sich vielleicht im schlimmsten Fall nur 100 Mal verkauft. Sowas kann passieren in der Klassik. Und CD ist ja ohnehin ein Medium, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist durch allerlei Streaming-Dienste, die heutzutage genutzt werden. Unser Publikum benutzt schon noch die CD gerne im älteren Segment, aber wir müssen auch umdenken und deswegen wird auch viel gestreamt und wir machen Single-Auskopplungen und ja, also es sind alles neue Erfahrungen, die aber auch Spaß bringen. Aber du hast recht, man muss erstmal die Aufnahme überhaupt auf die Beine stellen und das kostet viel Geld.
Das bedeutet, ich sehe ja auch, du bist bei einem Major-Label, man kann sowas eigentlich fast gar nicht ohne Major-Label realisieren, ne? Anspruchsvolle Klassik-CD. Sehe ich das richtig?
Ja, nein, es gibt auch viele kleine Labels und ich war auch vorher bei einem kleineren Label. Man kann überall tolle CDs rausbringen. Man muss halt die Möglichkeiten oder Mittel haben, dann vielleicht eine aufwendige Produktion überhaupt machen zu können. Große Labels haben vielleicht die Möglichkeit, einen gewissen Betrag leichter vorauszuzahlen als ein kleineres Label, das stimmt schon. Und aber am Ende holen sie es sicher dann über die Einnahmen wieder zurück oder können vielleicht ein Risiko eher eingehen als ein kleineres Label, wenn es dann um hohe Beträge geht. Das mag sein, aber diese Produktion, oder so mache ich es eigentlich seit über 20 Jahren, dass ich fast immer selber produziere und das Label dann sozusagen die Aufnahme bekommt und dann den Vertrieb macht und die Werbung und sozusagen das dann für mich übernimmt. Aber ich produziere eigentlich grundsätzlich selbst.
Das bedeutet auch, dass die Produktionskosten erstmal bei dir liegen.
So ist es, genau.
Hui, dann zitterst du jetzt mit der aktuellen CD sicher ein wenig.
Ja, zum Glück, wie gesagt, ist sie im September letzten Jahres entstanden und sowas mache ich nicht ganz allein, das könnte ich gar nicht, aber das war, was ich vorhin noch meinte. Das sind so Projekte, wo ich dann teilweise auch Sponsoren hinzuhole, die Lust haben, bei so einem Abenteuer dabei zu sein. Das wird dann auch entsprechend in den Booklets immer gebührend erwähnt. Und da sind eben Kontakte, die man pflegt, und das tue ich sehr gern, wichtig, dass man ja, einfach jemanden findet, der Lust hat, so eine Idee zu unterstützen, die man durch reinen CD-Verkauf am Ende wahrscheinlich gar nicht wieder reinholen könnte. Also den Betrag.
Jetzt legst du das Risiko ja nicht nur in die Plattenproduktion, sondern auch in die Auftritte, denn du lässt dich nicht nur auf Honorarbasis auf eine Bühne bitten, sondern du veranstaltest auch selber große Festivals sogar. Mhm. Warum tust du dir das auch noch an?
Es hat mir in der Schule schon viel Spaß gemacht, Dinge einfach zu organisieren, sei es ein Klassenfest oder ein Schulfest. Ich habe immer dafür gesorgt, dass eine anständige Musikanlage zum Beispiel in die Schulaula transportiert wurde und wollte immer irgendwie was auf die Beine stellen. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich würde eigentlich auch gerne mal ein eigenes kleines Festival konzipieren und auch programmieren und veranstalten. Und ich bin eigentlich richtig dazugekommen. Im Süden, in Augsburg, gab es ein kleines Festival, was pleite gegangen ist. Und davon war ich betroffen. Und da habe ich mich sozusagen bei einem damalig bestehenden Freundes- und Förderkreises dieses kleinen Festivals vorgestellt und gesagt, das ist jetzt vorbei. Hätten Sie Lust, mit mir zusammen was Neues aufzubauen und auf die Beine zu stellen? Und dann haben die mich natürlich so ein bisschen beäugt. Ich sage, was will ein Hamburger in Augsburg jetzt hier veranstalten? Aber ein Jahr später haben wir dann das erste Festival gemacht, mit Sponsoren aus Hamburg teilweise. Das war eine coole Sache. Und ja, seitdem habe ich da ein Festival, was komplett privat finanziert dasteht. Und es gibt inzwischen noch zwei andere im westlichen Deutschland, in der Nähe von Aachen und auf einem Schloss, wo die dänische Prinzessin wohnt. Und ja, das sind so meine Veranstaltergene, die ich auch gerne weiter betreiben möchte.
Aber ich kann mir vorstellen, dass rein die Summe unten, wenn du spielst, auf Honorarbasis wahrscheinlich höher ist, als wenn du ein ganzes Festival veranstaltest. Habe ich das richtige Gefühl?
was für mich selber übrig bleibt.
Ja.
Ja, unterschiedlich. Also natürlich die ersten Jahre beim Festival da in Augsburg zum Beispiel, da habe ich nie wirklich selber Geld verdient. Da ging es mir eigentlich darum, eine Plattform zu haben, wo ich andere Künstler einladen kann, mit denen ich wiederum ein neues Projekt vielleicht in der Zukunft entwickeln möchte oder Orchester dahin einlade, mit denen ich selber zusammenarbeiten wollte oder möchte oder vielleicht schon zusammengearbeitet habe. Ich wollte so eine Plattform schaffen, wo ich sozusagen den Circle of Friends mit bedienen kann und einladen kann. Denn wir sind alle sehr, sehr gut vernetzt untereinander und versuchen uns auch gegenseitig zu helfen und auch gegenseitig Einladungen auszusprechen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, tut es immer noch. Und es ist aber am Anfang nicht klar. Also ich setze mir selber kein, sage ich mal, Gehalt auf die Liste. Habe ich zumindest bis jetzt nicht gemacht. Das ändert sich jetzt ein bisschen in der Zukunft, hoffentlich. Und dann bleibt da auch natürlich was übrig. Und auch jetzt bei einem anderen Festival, wo ich die Konzipierung mache, im Auftrage einer Stadt, da sieht es dann natürlich schon anders aus, nicht? Aber am Ende lebe ich, sage ich mal, von meinen Konzerthonoraren. Und das andere ist so eine Art Beiwerk, was dann dazu spielt.
Aber du gibst auch Meisterklassen in Nicht-Corona-Zeiten, ne?
Ja, das ist oft verbunden mit Konzerttourneen. Also vor allem so im asiatischen Raum sind die immer sehr darauf aus, mich auch für einen Tag extra noch da zu behalten, dass ich dann an entweder Hochschulen, Konservatorien, Universitäten sogenannte Meisterklassen gebe. Die Meisterklassen, die ich da gebe, sind sozusagen eine Freude für den Veranstalter. Aber ich mache jetzt nicht regelmäßig Meisterkurse, die ich veranstalte. Es hat meistens was mit Tourneen zu tun, wenn ich ohnehin schon da vor Ort bin.
Also ich dachte, da wird man dann mit Gold aufgewogen. Meisterklassen klingt so. Ich hab viele Freunde aus dem Jazzbereich, die, wenn du die Bios auch bei dir auf der Wikipedia-Seite hat gelernt bei, hat geübt bei, da wird ja einen Namenschleuder in der Klassik und im Jazz. Das kostet schon was, ne? So eine Meisterklasse eigentlich, oder? Was muss ich dir da zahlen?
Nein, du, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich gebe jetzt keinen Unterricht so einzeln und sage, eine Stunde kostet, was weiß ich, 200 oder 100 oder 300 oder 500 Euro. Aber ich sag mal selber aus Erfahrung, wo ich gelernt habe, das ist nicht billig, natürlich. Man muss, also gute Lehrer sind teuer und die nehmen also ihr Stundenhonorar und das ist, finde ich, auch völlig berechtigt, weil gute Lehrer, so wie ein guter Trainer im Sport, die sollen ja auch ihr Geld verdienen, nicht? Dafür bringen sie einen ja dann auch entsprechend weiter.
Ich habe gelesen, dass dein bestbezahltes Konzert war in der Vereinigten Arabischen Emirate und da hätten sie dich aber gar nicht als dich eingeladen, sondern sie brauchten einen Europäer. Gibt es da Reaktionen deiner Fans? Also wirst du da beäugt? Sagen die da, oh, finde ich nicht gut, finde ich politisch nicht gut? Also im Pop oder also gerade im deutschen Underground ist natürlich ganz stark immer so auch gleich eine Bewertung oder ist in der Klassik Hauptsache er spielt?
Nein, das will ich gar nicht sagen. Es gibt auch Momente, wo ich auch natürlich angesprochen werde. Das spezielle Beispiel jetzt nicht, weil das auch lange, lange her ist. Aber es ist ja auch bekannt, dass ich mich gerne mal politisch auch einsetze beziehungsweise mich auch für gewisse Vorhaben engagiere, sei es wohltätig oder eben auch ein bisschen politisch. Also ich habe ja in meiner Stadt hier vor ein paar Jahren mal ein Zeichen setzen wollen, weil hier so viel Gewalt herrschte bei dem G20-Gipfel, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Konzert für die Polizei in der Elbphilharmonie, wo natürlich aus einer gewissen Ecke Anfeindungen kamen, wie ich denn mir erlauben könnte, so etwas zu tun und diese Menschen sozusagen zu unterstützen, die also eigentlich in deren Augen die Feinde sind des Landes. Und das kann dann schon auch mal passieren, aber ich versuche mich möglichst so neutral zu verhalten, wie es geht und nur nach meinem eigenen Empfinden zu entscheiden und sage, das ist mir jetzt wichtig und ich möchte ein Zeichen setzen und sage weder, das ist für den einen eine rote Karte oder für den anderen ist es einfach nur ein Zeichen, was ich setzen möchte. Und ich glaube schon, dass wir das alle sollten und auch dürfen, ohne dass man gleich irgendwie angefeindet wird. Aber natürlich, es wird immer schwieriger, etwas zu tun, ohne dass irgendjemand seinen Senf dazu gibt. Und gerade durch Internet und alle möglichen Foren, die es gibt. Ich lese ja selber viel. Und wenn ich dann mir Kommentare manchmal anhöre unter gewissen Artikeln, da wird einem schon manchmal Angst und Bange, was Menschen aus dem Off für Kommentare abschießen, weil sie ja wissen, sie sind unsichtbar, mehr oder weniger. Ich denke immer nur, wenn sich solche auch öffentlich hinstellen, ihre Meinung so kundtun, das wäre dann sehr mutig. Aber damit müssen wir halt leben, wenn wir öffentlich sind, und wir dürfen auf keinen Fall stillschweigen.
Würdest du so ein Respektkonzert jetzt in diesen Umständen wieder organisieren?
Ich würde immer wieder Dinge organisieren, die mir am Herzen liegen. Und ich bin zum Beispiel auch damals zur SARS-Zeit 2003 nach China geflogen, um für die Opfer da ein Benefizkonzert zu spielen. Ich würde auch jetzt wieder nach China fliegen, wenn mich wieder der Freund anruft und sagt, spiel für die Corona-Opfer, auch wenn vielleicht aus der anderen Seite kommt, nur weil China das Virus irgendwie da nicht richtig erkannt hat, sind wir jetzt alle so dran, wie wir dran sind. Ich würde mich auch wieder für die Polizei hinstellen, wie damals. Damals 2017. Ich würde mich aber auch für andere hinstellen. Also ich bin ein Mensch, der spontan reagiert und spontan handelt und mich für Dinge einsetzt, wo ich das Gefühl habe, hier muss ich etwas tun. Und das kann in jede Richtung gehen.
Sagt Sebastian Knauer. Und das war sie, die letzte Folge von Reden ist Geld in dieser Staffel. Danke fürs Zuhören. Abonniert unbedingt diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann verpasst ihr auch sicher nicht den Start der neuen Staffel. Also Servus, macht's gut, eure Nina Sonnenberg.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.